Hallo, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen zum Podcast der Freien Christengemeinde Bad Dürkheim. Mit diesem kostenlosen Podcast möchten wir dich in deinem Leben und Alltag ermutigen und für den Glauben an Gott begeistern. Sollte dich der Podcast ermutigt haben, dann gib uns kurz Feedback. Solltest du unsere Arbeit unterstützen wollen, findest du auf unserer Internetseite www.fcgbaddürkheim.de alle nötigen Informationen. Du kannst uns auch gerne jeden Sonntag um 10.30 Uhr live in Bad Dürkheim besuchen. Und vergiss nicht, Gott hat immer einen Plan. Und das Beste kommt erst noch.
So, der erste Teil unseres Gottesdienstes, der galt den Kindern. Und das ist auch gut so. Und der zweite Teil, jetzt die Predigt, die gilt vielleicht eher den Eltern. Oder den Großeltern. Oder den Nachbarn von Kindern. Oder den Erziehern. Oder den Lehrern. Oder Menschen, die einfach mit Kindern zu tun haben, aber selber, jeder von uns ist auch ein Kind. Jeder von uns hat Eltern, leibliche Eltern. Vielleicht haben wir Menschen in unserem Leben, die zwar nicht unsere leiblichen Eltern sind, aber diese Rolle eingenommen haben und für uns diese Bezugspersonen sind. Und genau, zu euch möchte ich heute sprechen. Schülersegnung, Kindersegnung. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, gab es eine ganz berühmte Segnung von eigentlich einem jungen Menschen. Und in diese Geschichte möchte ich euch gleich mit hineinnehmen. Ein junger Mann, er wuchs in einer Patchwork-Familie auf. Sein Vater hatte Kinder von mehreren Frauen und er selbst war gerade der jüngste von 8 Söhnen. Irgendwie fand er nicht so richtig Beachtung bei seinem Vater. Er war irgendwie nicht ganz vorzeigbar. Vielleicht war er kleiner als die anderen. Vielleicht sah er auch etwas sonderbar aus. Vielleicht hatte er rotes Haar und sonst niemand. Vielleicht waren die wichtigen Aufgaben in der Familie schon durch die anderen 7 Brüder besetzt. Und er selbst schien irgendwie nicht richtig ernst genommen worden zu sein durch seinen eigenen Vater. Er muss sich wie ein Kind zweiter Wahl gefühlt haben. Das Ganze, diese Krise, hatte den Höhepunkt, als sein Vater eines Tages gebeten wurde, alle seine Söhne vorzustellen. Das gibt's in unserer Gesellschaft selten. Du musst vielleicht manchmal auf einem Formular alle Kinder angeben, ja? Und dann muss man angeben, in welchem Verhältnis du zu ihnen stehst. Stell dir mal vor, du bekommst so ein Formular in die Familie und dein Papa vergisst dich einzutragen. Schon nicht so schön. Sein Vater wurde gefragt, alle Söhne vorzustellen, denn es galt, den nächsten König zu finden. Es galt, den nächsten König zu salben. Das heißt, Gott hat sich einen König auserkoren und er sandte einen Propheten. Und der Prophet wurde in die Häuser geschickt, sich die Söhne anzuschauen. Und der Prophet wusste selber nicht so genau, wer es werden wird. Und so ging der Prophet in die Familien, sah sich die Söhne an und hörte Gott zu. Gott ist es jetzt derjenige. Und die Väter natürlich haben die Söhne in die besten Anzüge gesteckt, haben sie nochmal geputzt und rasiert, falls es schon ging, ja. Und in die besten Schuhe nochmal gekauft. Und was man da so machen kann. Vielleicht hatten die einen noch ein Geigenstück vorgespielt, der andere hat vielleicht ein Gedicht vorgetragen, um so als der nächste König gehandelt zu werden. Ich denke, das kann man auch gut auf Mädchen übertragen. Und tatsächlich an diesem Tag kam der Prophet zu den Müllers, sagen wir mal. Und der Vater stellt die Söhne der Reihe nach auf. Und der Prophet geht natürlich zu dem bestaussehendsten, stärksten und betet und hört, Gott, ist es der neue König? Nein, komisch, der Beste, der war es nicht. Vater ist auch ein bisschen irritiert, dass sein Steckenpferd, vielleicht der Erstgeborene, es nicht wurde, präsentiert den Nächsten, wieder nicht, den Nächsten, wieder nicht. Den Nächsten wieder nicht, den Nächsten wieder nicht. Auf einmal entsteht eine riesige Irritation, denn der Prophet weiß, dass der nächste König aus diesem Haus kommen soll. Und so gibt es ein Missverständnis und so fragt er den Vater nach, sind es alles deine Söhne? Der Vater sagt ja. Der Prophet ist total irritiert und fragt nach. Irgendwie muss ich falsch gehört haben, sind es wirklich alles deine Söhne? Sagt er, naja, ich habe hinten in der Putzkammer noch einen eingesperrt. Den habe ich auch noch.
Ich weiß nicht, ob du schon mal so von deinen Eltern vergessen oder übersehen worden bist. Bestimmt war es eine traurige und eine bleibende Erfahrung. Welch eine Degradierung, welch eine Bloßstellung. Das muss sich für diesen jungen Mann richtig schlecht angefühlt haben. Der eigene Vater steht nicht zu ihm. Der eigene Vater steht nicht zu ihm vor den Brüdern und er steht nicht zu ihm vor Fremden. Das muss ein herber Schlag ins Gesicht gewesen sein. Doch interessanterweise hier am Tag seiner Segnung, am Tag der Salbung, wie die Bibel auch dazu sagt, treffen zwei Welten aufeinander. Den ausgerechnet der Prophet, der Mann Gottes, kommt zu David und seine Reaktion ist völlig anders. Er sieht in diesem Kind, was noch nicht da ist, was aber Gott sieht. Er sieht das Potenzial. Er sieht das Potenzial des nächsten Königs. Er sieht in ihm sein Herz. Die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott sieht das. Er sieht diese Anlagen und er hebt diese Anlagen hervor. In diesem Moment treffen diese zwei Welten aufeinander, diese zwei Brillen, diese zwei Sichtweisen. Unsere unvollständige Sicht als Menschen von einem Kind und Gottes Sicht von einem Menschen, einem Kind, die einfach vollkommen ist, die in die Zukunft schaut, die die Anlagen erkennt. In der Bibel im 1. Samuel 16, Vers 7 lesen wir den Bibelvers, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. An diesem Tag sah der eigene Vater, was David alles noch nicht ist, was David alles noch nicht kann. Er kann ihn vergleichen mit seinen anderen Söhnen, sodass David am Ende den letzten Platz belegt. David war einfach noch nicht entwickelt, sein Potenzial war noch gar nicht sichtbar. Die Menschen sahen noch nicht, was alles in ihm steckte. Vor allem aber sahen sie nicht sein Inneres, sein Herz, seine Soft Skills. Sein leiblicher Vater hatte David, sagen wir mal, als Sohn ausgesondert, entsorgt. Aber Gott interessanterweise hat ihn auserwählt als den nächsten König. Welch ein Unterschied in der Wahrnehmung, in der Einschätzung. David, er besaß innere Stärke und genau das salbte, bestätigte Gott. Wo nach außen noch nichts sichtbar war, da war schon die Bestätigung Gottes. Daraus können wir als Eltern eine Menge lernen. Menschen, Kinder, früh genug zu bestätigen, zu früh zu bestätigen, die Ersten zu sein, die sie bestätigen und ermutigen. Genau das brauchen sie und wir als Eltern, als Erwachsene brauchen da die Augen Gottes, brauchen die Sicht Gottes. Da, wo Kinder uns zum Verzweifeln bringen, wo wir einfach auch unzufrieden sind mit ihnen, regelmäßig zu fragen, Gott, wie siehst du dieses Kind? Gott, was ist schon da in diesem Menschen an Potenzial, das ich noch nicht sehe? Schenk mir die richtige Sicht.
Wisst ihr, wenn ein Kind einen Sprachfehler hat, lobt es dafür, dass es sich entwickelt. Vielleicht noch bevor es sich entwickelt. Anstatt ständig darüber zu sagen, Mensch, es wäre aber schön, wenn du es richtig aussprechen könntest. Mensch, wann kannst du so gut reden wie deine Schwester? Und. Sie zu früh zu bestätigen, erwischt Kinder dabei, dass sie was Gutes machen. Erwischt sie dabei, dass sie was Gutes machen. Guck, dass das ein guter Mix ist. In der Bibel steht ein Vers im Epheser 4, 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Feind keinen Raum in eurem Leben. Ich habe über diesen Vers nachgedacht in Bezug auf Kinder. Und ich habe überlegt, ja, wenn man mit Kindern so die ins Bett bringt, wenn der Tag zu Ende geht oder wenn ihr als Erzieher so die Zeit in der Schule oder im Kindergarten, wenn der Kindertag zu Ende geht, achtet nochmal drauf, dass ihr nicht zornig mit denen auseinandergeht, dass ihr nicht im Konflikt mit denen auseinandergeht. Gebt ihnen was Gutes mit auf den Weg. Ermutigt sie mit auf den Weg. Guckt, dass das ein Mix ist. Ich musste an eine Situation denken aus unserem Urlaub. Wir haben gepackt auf dem Weg nach Hause und während des ganzen Packens ist mir eins meiner Kinder so auf die Nerven gegangen. Ja? Aber sowas von. Wirklich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du, ich nehme ja mal 5 Minuten Auszeit, ja. Guck du, dass sie alle leben und danach komme ich wieder zurück. Ja? Also es war wirklich, der erste Teil des Tages war dieses Kind so, oh. Und dann aber saßen wir im Auto, sind gefahren und dann hat genau dasselbe Kind sich um eins der anderen Kinder, das gerade einfach nur geschrien hat und schlecht drauf war, so liebevoll gekümmert. Sowas. Und ich war fast schon dabei gewesen, das zu übersehen. Und dann kam mir dieser Gedanke und habe ich zu dem Kind gesagt, hey, weißt du, heute der erste Tag, der war nix. Du hast mich so geärgert, du hast mich so genervt. Ich war so sauer auf dich, weil du so schlecht gehört hast. Aber das, was du jetzt gemacht hast, wie gut du mit deinem Geschwisterchen umgegangen bist, ich bin so stolz auf dich. Und hey, ich finde so toll, dass dieser Tag nicht so zu Ende geht, gell? Das mal so zusammenzufassen, guten Abschluss mit dem Kind zu finden, ob es im Kindergarten ist, in der Schule oder abends, wenn man die Kinder ins Bett bringt, einen guten Abschluss zu finden. So, so wichtig. Ich glaube, das kann man da gerne übertragen. Und manchmal sehen wir nicht, was in den Kindern steckt. Ich war jetzt auf diesem Sommerlager und witzigerweise war ich fast vor 20 Jahren das letzte Mal auf diesem Sommerlager. Und da habe ich Kinder jetzt gesehen, die waren damals 7. Das eine Kind war damals, das war damals 8 und das andere Kind, das war damals 14. Und jetzt habe ich sie jahrzehntelang später gesehen. Und das eine Kind war damals so auffällig und so durch. Und jetzt habe ich es gesehen als ein Leiter, der eine Kindergruppe geleitet hat und wo mir das sein Mitleiter gesagt hat, ey, der ist so klasse, der ist so initiativ, der liebt so die Kinder, der hat so ein gutes Gefühl für die, der nimmt die Dinge so gut wahr. Und ich habe gedacht, hey, vom Gesicht her habe ich ihn erkannt, es ist dasselbe Kind. Welche Entwicklung haben Menschen reingesteckt? Welche Liebe haben Menschen reingesteckt? Und dann sah ich dieses Teenager-Mädel, das war damals so schüchtern und so unauffällig. Ich glaube, das wollte auch unauffällig sein. So, sprich mich bloß nicht an. Und hat sie gerade den Kinderwagen über den Platz geschoben mit ihren eigenen Kindern, gell? Und sie ist verheiratet und sie war ein fröhlicher Mensch. Jahrzehntelang später zu ihnen sagen, hey Gott, wie gut, ja, dass du mit diesen Kindern gegangen bist, dass da Menschen gewesen sind, die über Jahrzehnte in diese Kinder rein investiert haben und am Ende kommt so was Schönes raus. Danke dir Gott dafür, dass man das sehen kann. Und das müssen wir von Gott so eine Sicht bekommen. Gott, wie siehst du diesen Menschen, wie siehst du dieses Kind? Was für einen Plan hast du für dieses Kind? Doch zurück zu David. Gott hatte ihn nicht übersehen, sondern er hat ihn erwählt. Gott hat ihm Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben. Und Gott hat einen individuellen Plan für jedes Kind. Und im späteren Leben hat David auch die Chance bekommen, das zu beweisen. Später hatte der König ein Problem, also der bisherige König. Er musste einen Feind besiegen und interessanterweise, er als König, das wäre eigentlich sein Job gewesen, hat es nicht gemacht. Er hat den Goliath nicht erschlagen. Und er hat versucht, irgendwelche Krieger hinzuschicken, aber auch die waren nicht fähig, das Problem zu lösen. Und er war so verzweifelt, dass er quasi aus der Kammer, wie wir so schön hatten, ne, aus dieser Absperrkammer, tatsächlich mal den David rausgeholt hat. Und David hat gesagt, hey, ich traue mir das zu. Ich kann diesen Goliath, das Problem lösen. Ganz anders, wie ihr das denkt. Und der König hat gesagt, na gut, wenn der drauf geht, ist jetzt auch nicht schlimm vielleicht, ja. Ist dann so, dann kommt halt der nächste Bewerber, um den Goliath zu besiegen. Und dann hat er gesagt, okay, David, du darfst gegen diesen Goliath kämpfen. Hier ist meine Rüstung. Hochinteressant, ne? Oft wollen wir, sagen wir den Kindern, die dürfen ein Problem lösen, aber auf unsere Art und Weise. Oder in der Schule, ganz schwierig, ne? Oh, das Kind ist so wie das andere. Dann kann es doch genauso wie das andere das Problem lösen. Ich habe 3 Kinder, die sind so unterschiedlich. Die ticken so unterschiedlich. Ich bin gespannt, wie das dritte dann so, wenn es redet und so. Aber die sind so unterschiedlich. Die lösen die Probleme so unterschiedlich. Mein zweites Kind, ich weiß gar nicht, nach wem der genau kommt. Der hat so Eigenschaften, die habe ich gar nicht. Der kann manche Dinge so gut, ja. Ich verstehe das nicht, wo er das hat. Der erstaunt mich einfach. Und hier war ein Problem zu lösen und niemand hatte eine Lösung, konnte das Problem lösen. Auf einmal kommt die Wahl auf David und David finde ich so toll, dass er das sagen durfte. Der König hat versucht, ihm seine Rüstung aufzudrücken. Sagt, hier sind meine Waffen, löst das Problem mit meinen Mitteln. Und ich finde es so schön, dass David sagen konnte, ich kann es nicht auf deine Art und Weise lösen. Ich muss es auf meine Art und Weise lösen. Ich kann nicht, König, in deiner Rüstung kämpfen gegen den Goliath. Darf ich bitte ohne diese Rüstung kämpfen, mit meiner Schleuder, so wie ich bin, so wie ich bisher die Probleme gelöst habe, darf ich das auf meine Art und Weise? Wie genial auch, dass der König wahrscheinlich so verzweifelt war, ja, dass er gesagt hat, okay, mach's auf deine Art und Weise. Und David ist tatsächlich auf seine Art und Weise hingegangen und hat das Problem mit Gottes Hilfe lösen können. Eigentlich übernatürlich. So schwer für uns, dass wir nicht sagen, oh, das hat bei dem einen Kind so funktioniert, das wird bei dem anderen auch so funktionieren. Oder ihr Großeltern. Ihr habt so viel Erfahrung, habt schon so viel gesehen, aber trotzdem euch manchmal zurückzuhalten, den Jüngeren die Tipps zu geben, macht das so und so. Bei uns hat es auch funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Gott jedes Kind individuell geschaffen hat und dass ihr dann manchmal euch auf die Zunge beißen müsst. Betet für die Kinder, betet für die Eltern, segnet sie, unterstützt sie, räumt den Steine aus dem Weg, aber gibt ihnen auch Freiraum, gell? Alle anderen konnten das Problem nicht lösen. David durfte es auf seine Art und Weise lösen und er hat es gelöst mit Gottes Hilfe. Betet, dass die Kinder das mit Gottes Hilfe lösen, dass sie sich entwickeln. Aber drängt sie nicht genau in eure Vorstellung. Später, David wusste ja schon, dass er der König sein wird. Und jetzt kommt es interessant, Geschwisterstreit, ja. Der König selber hatte ja einen Sohn. Also wäre der eigentlich biologisch gesehen der nächste König. Aber da David ja schon als nächster König gesalbt wurde, war da ja ein riesiger Konflikt. Wie geht man mit diesem Konflikt um? Wer bekommt den ersten Platz? Wer bekommt die begehrte Position? Und der Jonathan, der Sohn des Königs, ich finde so genial, der hat verstanden, dass sein Platz die zweite Geige ist. Zu spielen, im Hintergrund. Seine Vision, sein Platz war es, David zu unterstützen. Wie genial, dass er zurücktreten konnte. Nicht ich, sondern dass er sagen konnte, hey, meine Berufung ist es, David zu unterstützen. Seine Berufung war es auch, David vor diesem krassen König zu warnen, dass er nicht umgebracht wird. Der König versucht ihn ein paar Mal umzubringen. Der ist damit nicht klargekommen, dass nicht sein eigener Sohn die Position kriegt auch. Ja? Und dieser Jonathan, der hat wirklich seinen Platz gefunden und er hat im Grunde genommen die Krone weggegeben, die Krone mit ihm teilen können und ist ein ganz tolles Vorbild, der Jonathan, in dem Bezug. Und David wiederum, er wusste, was seine Berufung ist, aber er war noch nicht so weit, seine Zeit war noch nicht gekommen. Es gab eine Situation, wo er hätte heimtückisch den König ermorden können. Die Situation beschreibe ich nicht aufgrund der Zeit, aber er hätte mit Leichtigkeit den König auswischen können und die Krone an sich reißen können. Aber er wusste, es ist noch nicht Zeit. Und so auch bei den Kindern. Wir sehen manchmal Dinge, welches Potenzial in ihnen. Und manchmal haben wir das Gefühl, die müssten das jetzt ein halbes Jahr früher machen oder ein Jahr früher machen. Wir haben nicht die Geduld. Wir hätten sie gerne schon so und so mit dem und dem Alter, weil das Nachbarskind ist in dem Alter schon so und so. Statt ihnen die Zeit zu geben, Geduld mit ihnen zu haben und zu sagen, okay Gott, ich bete für dieses Kind, unterstütze es, aber ich gebe ihm auch Zeit. Ich gebe der Entwicklung in diesem Kind Zeit. Ich habe auch mal Zeit, Geduld. Ich überfordere es nicht. Ich halte mich zurück. Kinder zu schützen heißt manchmal auch, sie zurückzuhalten, gell? Wir haben auch den Auftrag, Kinder zu schützen vor Überforderung. Überforderung kann ja in unterschiedlichen, kann ja in der Schule sein oder kann in einem Vereinssetting sein, wenn wir Kinder uns anvertraut werden, nicht sagen, du müsstest das jetzt so machen. Oder guck mal, alle anderen können das jetzt schon. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Kinder nicht zu überfordern. Darauf zu achten, auch keinen Wettstreit unter denen entstehen zu lassen, wo es klar einen Loser gibt. Wer braucht das, mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, ich bin ein Verlierer? Nur damit ein anderer das Gefühl hat, er ist der Gewinner. Deswegen opfern wir einen anderen, damit er ein Verlierer ist. Hey, lass uns die Kinder mit einem guten Gefühl nach Hause gehen oder nach Hause kommen. Am Ende, wenn wir das so betrachten, merken wir aber auch, der perfekte Vater und die perfekte Mutter ist eigentlich nur Gott. Wenn wir das Wort Gottes, die Bibel anschauen, dann lernen wir so viel, wie Gott tickt, wie er ist, dass er zwar zornig wird, das werden wir Eltern auch, aber der schafft es nicht zu sündigen im Zorn. Das sage ich, wow, Gott, ich will das lernen, wenn ich wütend bin. In meiner Wut zu sündigen, nicht mich an den Kindern zu versündigen, ja, nicht ungerecht zu sein oder fies oder niedermachend zu sein oder vergleichend oder in die Zukunft der Kinder hineinsprechen. Solche Aussagen wie, aus dir wird nichts, oder ey Leute, wir machen da Dinge kaputt. Das ist kein Motivationstool, einem Kind zuzusprechen, was es nicht wird. Mein Englischlehrer hat zu mir gesagt, du wirst nie Englisch sprechen. Er hat zu mir irgendwann in der Schule gesagt, dass du eine 4 geschafft hast, war schon super. Ich war so sauer auf den. Ich bin dann extra ins Ausland gegangen und habe später 14 Punkte in Englisch im Abitur geschrieben. Ja? Und dann bin ich dann zurückgegangen und gesagt, hallo, das, was du über mein Leben ausgesprochen hast, ist nicht wahr. Okay, ich war faul. Ja? Und du hast einfach nur das weitergeführt und gesagt, okay, so wird's. Und gesagt, nein, das lasse ich nicht auf meinem Leben lasten. Es ist nicht so. Wenn wir David, hochinteressant, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, er hatte super Anlagen und später wurde er selber Vater. Und dieser Teil der Bibel hat mich immer geschockt. Denn die Bibel erzählt uns über die Fehler von David. Und das ist nicht jugendfrei, was der alles für Fehler angezapft hatte, was der alles für eine Patchwork-Familie hatte, wie die untereinander sich gemordet haben, wie der eine Sohn die andere Tochter vergewaltigte. Leute, krass. Man braucht keine Horrorfilme lesen oder sowas. Schaut euch, was da familienmäßig abgegangen ist später. Und ich habe mich immer gefragt, Gott, warum lässt du sowas drin in deinem Buch? Warum dürfen wir das lesen? Warum steht es so? Und dann merkst du, hey, es gab Momente in seinem Leben, da hat er einfach selber egoistisch gehandelt oder hat es unterlassen zu handeln. Bei David war das eher bei seinen Kindern, dass er es unterlassen hat zu handeln. Und wenn ich das so lese, schockt es mich einerseits und andererseits merke ich, Gott wollte das drinstehen haben, um uns zu zeigen, wir sind nicht perfekt und wir brauchen, was brauchen wir? Vergebung. Wir brauchen Gnade. Wir leben aus Gnade, als Eltern und Erzieher. Wir müssen uns immer wieder von Gott die Kraft holen. Wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft zu machen, werden wir wahrscheinlich irgendwo ähnlich wie David manche Dinge tun und manche krass unterlassen, die wir gar nicht unterlassen dürften. Und so dürfen wir genauso wie David vor Gott kommen und sagen, Gott, gib du mir Kraft, gib du mir Stärke, gib du mir Weisheit, gib du mir deine Gedanken, hilf mir bei Zorn, Wut, Hass und Unvergebenheit nicht mitzumachen, sondern wirklich Vergebung selber mir zu holen, als Elternteil, als Oma, Opa. Ja, Oma und Opa haben auch Macht, in Enkelkinder reinzusprechen. Manchmal müssen wir da Gott um Vergebung bitten, manchmal müssen wir die Kleinen um Vergebung bitten, manchmal müssen wir auch uns selber verzeihen können, gell? Weil das gibt Zukunft. Vergebung und Verzeihung, das gibt Zukunft. Unvergebenheit, Zorn, Wut, Hass, es raubt uns die Zukunft. Es raubt uns auch die Zukunft mit den Kindern. Es raubt uns die Beziehung mit ihnen. Deswegen lass uns Gott darum bitten, dass er uns Kraft gibt, Vergebung gibt. Dass er uns innere Stärke gibt. Und dass wir auch Augen bekommen von ihm. Gerade wenn die Kinder so richtig, richtig zum Drücken sind. Wisst ihr, was ich meine? Lass uns mal dann innehalten und sagen, Gott, bitte, 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 schenk du mir irgendwie einen Geistesblitz, einen Durchblick. Wie siehst du gerade dieses Kind? Weil ich bin gerade so drin, wie ich es sehe, und es ist so ein Tunnel und dieser Tunnel ist nicht gut oder so eine Spirale, wie auch immer, das ist nicht gut und ich will da nicht weitergehen. Es hat keine gute Richtung. Schenk du mir einfach einen Blick für dieses Kind. Das hast du geschaffen. Das hast du dir ausgedacht. Für dieses Kind hast du einen Plan, wie für jedes andere. Gib du mir diese Sicht. Und ich finde, das ist eins der großen Wunder, die man erleben darf mit Gott. Wenn du auf einmal dann neu zum Kind hingehst, dich vielleicht auch mal entschuldigst und sagst, hey, das war jetzt voll daneben, dass ich dich niedergemacht habe, angeschrien habe oder ähnliches. Das will ich eigentlich nicht mit dir machen. Das ist eigentlich nicht mein Weg. Ich wünsche mir eigentlich so und so mit dir umzugehen. Hilf mir vielleicht auch mal dabei. Hilf mir, dass du mich nicht weiter zum Wahnsinn treibst, wenn wir gerade dabei sind. Geil. Ich will uns Eltern und Menschen, die mit Kindern zu tun haben, zum Schluss segnen. Jesus, du hast uns diese Lebewesen anvertraut. Ich weiß nicht warum. Es ist so eine große Verantwortung. Und da ist so viel Potenzial zum Falschmachen. Herr, hilf uns, dass wir die Kinder, auch wenn sie erwachsen werden, dass wir deine Sicht bekommen für sie, für ihre Partner, für die Familien, die sie gründen, für all das, dass wir deine Sicht bekommen, dass wir in eine Entspannung da auch hineinkommen, dass wir gute Eltern, gute Großeltern, werden, dass wir gute Erzieher, Lehrer, Kindergärtner werden und immer wieder von dir Gesicht bekommen für Kinder, für Menschen. Hilf uns, das zu sehen, was keiner sieht. Hilf uns, das zu fördern, was noch gar nicht sichtbar ist, Jesus. Danke, dass du jedes einzelne Kind liebst und es gern hast und einen genialen Plan für es hast. Und gib uns den langen Atem, uns zurückzuhalten, zu warten, Entwicklung zuzulassen, geduldig zu sein. Danke dafür. Amen.